Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer weiteren neuen Schwertschätzung. Dieses Mal habe ich mich ganz tief über ein Spiel namens Chivalry 2 gebeugt. Es wird tatsächlich nicht Chivalry ausgesprochen, wie ich lange Zeit peinlicherweise dachte. Es ist Chivalry 2, ein Multiplayer-Online-Only-Spiel, in dem sich Ritter auf den Kopf hauen. Darüber werden wir heute sprechen und da bin ich natürlich nicht allein, sondern mit in die Schlacht reitet. Knappe André Peschke. Hallo, André.
Hallo, hallo, lieber Ritter Schott. Darf ich Ihnen den Steigbügel halten, bitte?
Ja, sehr gerne. Das hat vorhin, haben wir uns im Zelt, hast du mir beim Ankleiden schon so wunderbar geholfen. Das macht hier alles einen sehr guten Eindruck.
Ja, da ist auch noch ein Haar auf Ihrem Wams, wenn ich ganz kurz.
Dankeschön. Bitte nicht unterbrechen, wenn der Lord spricht.
Ja, jetzt. Nicht die Reitgerte.
Ja, übrigens, Stronghold, das erste Stronghold hatte eine wunderbare Catchphrase, die immer mal wieder gerufen wurde, wenn man lange Zeit auf einen Ritter draufklickte und der sagte dann, Klappe, Knappe. Finde ich fantastisch. Das ist sehr lustig, bis heute.
Schade, dass uns das nicht eingefallen ist, aber mal sehen. Ja, ja, mal sehen, was, ja, was für mögliche Schwerter-Puns uns noch einfallen. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt mal nackt rein. Ja, das ganze vorbereitete Material schon verschossen. Ja, von Schwertschätzung über Hieb- und Stichtest. Und ab jetzt muss es entweder spontan kommen oder gar nicht.
Ja, ich vertraue da ganz drauf. Ich habe hier gerade mein komplettes Dokument leer gemacht. Ich habe lustige Bilder stattdessen eingefügt. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe vor allem ein gutes Gefühl mit diesem Spiel. Chivalry 2, ein Spiel, das jetzt schon lange Zeit vor mir auf dem Monitor wabert. Ich spiele das schon die ganze Zeit. Und da kam mir natürlich nur recht, dass wir gesagt haben, so, jetzt machen wir mal die berühmte Woche der Schwertschätzung. Und da fiel mir dieses Spiel sofort als allererstes ein, weil es das Schwert und vielerlei andere mittelalterlichen Waffen so weit in den Vordergrund hebt, man kann dieses Spiel nicht übersehen für diese Aktionswochen, die wir hier organisiert haben.
Das war richtig, die Los Vojos der Ritterlichkeit. Was ja, übrigens genau. die Übersetzung von Chivalry ist.
Und das mal die gleich Los Vojos ist
was? Nein, Ritterlichkeit.
Ach, Ritterlichkeit. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist übrigens eine fantastische Überleitung für einen Aspekt des Spiels, bei dem ich schon Angst habe. Der ist sehr viel tief drin, aber ich sag's trotzdem, Chivalry, mein Gott, jetzt komme ich hier durcheinander mit der Aussprache. Chivalry 2, ein Spiel, das sich übersetzt selber nennt Ritterlichkeit, könnte man auch als einen Appell des Entwicklerteams an die Spielerschaft verstehen, denn dieses Spiel setzt eigentlich auf mittelalterliche Massenschlachten, aber es stellt gleichzeitig so ein bisschen in den Vordergrund, naja, also so ein Duell, das ist doch auch was Feines, wollt ihr euch nicht einfach so ordentlich im Zweiermodus prügeln so, also wirklich nur einer gegen einen, aber viel zu häufig sagen die Spielerinnen und Spieler draußen, nein, ich falle den Menschen in den Rücken, ich haue ihnen den Streitkolben auf den Hinterkopf und so sehen ein Großteil der Schlachten tatsächlich aus. Also von Ritterlichkeit ist in diesem Spiel sehr wenig zu spüren.
Ja, da ist eine gewisse Ironie mit dabei, insbesondere weil ich auch, also ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe mir das vorher in Videos angeschaut und ich habe natürlich vor allem auch mal User-Kommentare mir angesehen. Und es gibt einige große Klagepunkte. Der hier zählt nicht dazu, aber der kam auch vor, nämlich natürlich, wie immer, Beleidigungen im Multiplayer-Chat. Also es gab Leute, die haben sich sehr darüber beklagt, wie die sage ich mal, wie die Atmosphäre in der Community manchmal zu sein scheint, wo ich auch gedacht habe, so, haha, wie ulkig, dass das bei einem Spiel passiert, das auch noch Chivalry heißt.
Ja, das ist tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen, da gleichzeitig muss ich darüber immer sehr mit dem Kopf schütteln, weil ich diese Spiele wie Chivalry als so ein Hop-on- und Hop-off-Spiel verstehe, also da spielt man so rein für ein, zwei Runden und dann geht man wieder raus und dass Leute da so drinnen sind, dass sie dann wirklich, was ich auch schon beobachtet habe, im Chat dann ganz lange auch Schimpftiraden loswerden und übrigens auch Dinge sagen, die verfassungsfeindlich eingestuft werden könnten, aber da ist ja niemand da, der sich darum kümmern würde. Das wundert mich jedes Mal bei einem Spiel wie League of Legends, wo Leute im Ranglistenmodus spielen und auch wirklich Punkte verlieren können, die auf so ein ewiges Punktekonto einzählen. Das rechtfertigt nicht diese Ausfälle, aber ich verstehe, wenn man dann emotional sehr tief drin ist. Aber bei einem solchen Spiel, bei dem, wie ich finde und was wir auch noch herausarbeiten werden, vor allem so ein bisschen der lockere Spaß im Vordergrund steht, sich da so aufregen zu können, das ist mir ein Rätsel.
Gut, dieses extrem emotionale involviert sein und dann auch noch kein Filter. Das ist halt sowieso eine Kombination, weiß ich nicht. Das ist einem entweder geläufig, weil man selber so ein bisschen so tickt oder nicht. Und in unserem Falle würde ich mal behaupten, ist es halt einfach nicht so. Also ich reagiere auf Spiele manchmal auch mit Frustration. Aber ich sitzt dann nicht da, hatte noch nie den Impuls, jemanden im Multiplayer will zu beschimpfen, ganz im Gegenteil. Ich bin halt mich ja meistens eher sogar, wenn ich mit fremden Leuten spiele, ganz schüchtern aus jedem Voice-Chat raus, will da gar keinen Pieps von mir geben. Hier ist es mir halt nur aufgefallen, weil es ganz wirklich ist. Wir haben ja in der Folge vorher zu Hellish Court haben wir ja schon über das den Begriff HEMA gesprochen, ne, die Historic European Martial Arts. Das kommt hier ja auch wieder so ein bisschen zum Einsatz. Insbesondere auch durch diesen Bezug. Was ich ganz interessant finde, ist, wir können jetzt quasi über das gleiche Thema nochmal aus einer etwas anderen Perspektive sprechen, auch wenn es jetzt mit dem Spiel, sage ich mal, nur entfernt zu tun hat, weil ich habe festgestellt, erstmal, ich wollte wissen, was bedeutet denn Chivalry? Und jetzt, wenn du erstmal Chivalry googles, Übersetzung, dann sagt es dir halt Ritterlichkeit. Ich habe aber auch einen Podcast natürlich gefunden, wo Historiker sich über diesen Begriff unterhalten haben. Nicht bezogen unbedingt auf das Spiel, sondern was ist das für ein Begriff, wo kommt der eigentlich her? Da gab es verschiedene Theorien. Sie saßen wieder alle da und haben gesagt, also genau, das weiß man nicht, das ist auch alles kompliziert. Aber, ja, wir zwei hatten auch schon so ein bisschen, als wir über die Aussprache gesprochen haben, hatte ich schon spekuliert, ob das von dem Begriff, dem französischen Begriff für Pferd, Cheval, kommt. Und da wurde ich bestätigt, das kommt wohl daher, auch von dem Chevalier, einem Ordenstitel, ne? Also in bestimmten Ritterorden gab es den Titel des Chevalier. Und daher kommt sozusagen wahrscheinlich diese Chivalry und deswegen wird es auch so ausgesprochen, wie es ausgesprochen wird. Und der zu Bezug ist jetzt, wir haben ja das letzte Mal darüber gesprochen, dass es ja Aufzeichnungen gibt, alte Bücher, in denen geht es um sowas wie Kampftaktik, Kampfstrategie, aber auch einfach, wie sagt man so, eine Anleitung zum Schwertkampf und Ähnlichem. Und diesen
Handbuch so, ne?
Ja, genau, Handbuch ist ein guter Begriff. Und diese Bücher enthalten jetzt natürlich dann sehr viel und hauptsächlich lange technische Anleitungen, wie ist denn jetzt ein Schwertstreich auszuführen, in welchem Kontext ist der sinnvoll und so weiter und so fort. Aber sie haben auch, fast alle, habe ich gelernt, einen anderen Teil, nämlich einen philosophischen, so wie man das auch kennt eigentlich von den klassischen asiatischen Martial Arts, die ja häufig verwoben sind, auch nochmal mit einem philosophischen Unterbau. Ne, also wenn du zum Beispiel, ich habe damals, als ich Judo gelernt habe, da hast du auch noch von deinem Trainer erzählt bekommen, was ist denn die Philosophie hinter Judo, ne? Wann ist das denn einzusetzen und sowas, ne? Dass man sagt, es ist zur Selbstverteidigung gedacht, es ist nicht dazu aggressiv zu sein und wenn ich jemals mitkriege, dass ihr das benutzt, um andere Leute irgendwie zu bullen oder sowas, dann kriegt ihr von mir persönlich aufs Mal und so weiter und so fort, ne? Paraphrasiere jetzt hier auch nur. So, und das gab's auch schon damals und da ging es dann eben zum Beispiel, da ging es auch um diese Chivalry eben im Sinne von Ritterlichkeit, wenn man es heute so hört, wie benimmt man sich denn, wenn man in diesem Stand ist? Ja, was ist denn dort der Anspruch? Und da geht es natürlich auch um Dinge wie zum Beispiel Gottesfürchtigkeit. Ne? Es hat natürlich einen starken christlichen religiösen Unterbau jetzt hier in dem Bereich. Geht aber auch zum Beispiel dann auch um Begriffe wie Ehre und Anstand. Ja? Bis hin zu, wie ist denn zum Beispiel die Position, ja, zu außerehelichen Liebschaften und Ähnlichem.
Und das Spannende daran ist, ich weiß nicht, ob der Podcast das nur abgedeckt hat, das ist zumindest mein Wissensstand, dass vermutet wird, spekuliert wird, dass der Minnesang eine ganz große Rolle dabei spielte, noch im auslaufenden Mittelalter dieses Bild der Ritterlichkeit zu verklären oder vielmehr zu prägen, so wie wir es heute kennen. Also vor allem die Dinge, die du gerade zuletzt beschrieben hast, diese Werte, die dahinter stehen, da gibt es Literaturwissenschaftler, die sagen, das ist etwas, was wir glauben zu wissen über das damalige Ritterbild, was aber eigentlich sich stützt vorwiegend auf romantische Literatur, in denen ein ganz besonderes Bild des Ritters aufgeschrieben wurde. Für diese Szenen, für diese Geschichten, die die Minnesänger sich ausgedacht haben. Und das ist auch nochmal ein spannender Aspekt, wenn es darum geht, was ist denn jetzt für die Menschen damals Ritterlichkeit gewesen? Und ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, wo man, glaube ich, auch allein von der Wortbedeutung her schon auf der sicheren Seite ist, erstmal ist es ein Mensch, der sich ein Pferd leisten kann. Das heißt, erstmal ein Mensch, der irgendwie sozial auf eine Art höher gestellt ist, Vermögen ist, er kann sich ein Pferd leisten, auf einem Pferd reiten und mit einem Pferd kämpfen. Und ich glaube, alles, was drüber kommt, kommen wir so ein bisschen in das Land der Literaturkritik, die spannend ist, aber die, glaube ich, schwer ist, ne, wie die Leute im Podcast auch gesagt haben, die klugen Menschen, schwer ist zu sichern.
Ja, genau. Also die haben sich nicht auf den Minnesang bezogen, die haben aber auch gesagt, diese dieser Ehrenkodex, der da mitformuliert wird, das ist zu einem Teil auch einfach Marketing von den Leuten, die diese Bücher geschrieben haben. Also wenn du also ein alter Schwertmeister bist oder auch nur behauptest, einer zu sein, sehr häufig dann auch im Nachgang gar nicht nachprüfbar, ob diese Leute denn jetzt tatsächlich die Sachkenntnis besessen haben, die sie da behaupten. Es gibt wohl auch einzelne Bücher, denen man ein bisschen an der Nasenspitze ansieht, dass das jemand geschrieben hat, der einfach nur so getan hat, als ob, weil er ziemlich einen Quatsch in dieses Buch geschrieben hat. Und aber dann dazu eben noch diesen philosophischen Unterbau anzubieten. Das sieht man ja bis heute. Also wir haben ja viele Dinge, die, wenn man so möchte, einen Sport vielleicht im weitesten Sinne mit sowas verbinden. Yoga zum Beispiel würde mir einfallen. Ne? Das hat ja auch einen, wenn man so möchte, philosophisch bis esoterischen Hintergrund. Und der ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Manche gehen nur hin, machen halt ihre Yoga-Klasse und sonst irgendwas. Da wird gesagt, keiner irgendein Wort zu. Weiß ich nicht, was da gesagt wird über Chakren oder weiß auch immer, keine Ahnung, ne? Aber andere Angebote in dem Bereich oder sowas, die sind dann halt auch noch mal lebensanschaulich ausgeweitet. Und das war wohl auch damals schon so, dass man gesagt hat, naja, das waren halt Leute, die wollten sich auch so ein bisschen als der alte weise Mann vom Berg präsentieren. Und das sind Bücher, die richteten sich häufig an junge Männer. Und die halt eben, ne, also jemand, der jetzt schon seit, keine Ahnung, seit 20 Jahren Ritter ist oder sowas, der liest sowas vielleicht auch gar nicht und denkt, der kann schon alles und sonst irgendwas. Das heißt also, das Zielpublikum sind eigentlich eher junge Männer, auch mit Aspirationen. Und die einzufangen, indem man ihnen auch noch einen weltanschaulichen Teil mitliefert, die dann vielleicht auch sagen, Mensch, das ist ja mal ein weiser, weltgewandter Mensch, der dieses Buch geschrieben hat, oder auch Eltern, die dann ihre Kinder vielleicht dort irgendwo sozusagen in die Lehre geschickt haben, ne? Also Eltern mit, auch Eltern schon mit Geld, die sowas lesen und sagen, ja, das ist ja total top, genau solche Werte soll mein Kind vermittelt bekommen.
Ja, und wenn diese jungen Männer, die diese Bücher da gelesen haben, im 12. Jahrhundert oder was, dann gesagt haben, so, und zum Feierabend heute, war jetzt auf dem Feld und hab meinen Weizen da reingeerntet und träume davon, Ritter zu werden, zum Feierabend jetzt schön mal eine Runde Chivalry 2, die werden sich aber wundern, denn von diesem Ritterkodex, den wir da hoch und runter beschrieben haben, davon ist in diesem Spiel wenig zu merken. Im Gegenteil, ich finde, und das ist aber etwas, was ich als etwas Positives, Spannendes, Anregendes wahrnehme, dieses Spiel fühlt sich an in seinen besten Momenten wie ein Überlebenskampf, da wird gebissen, da wird geschlagen, da wird gehauen zwischen zwei Fraktionen, die wirklich alles daran setzen, zu gewinnen und zu überleben. Und diese Art, dieses düstere Spektakel, was nichts zu tun hat mit irgendwelchen Heroen, reißen das Blatt einer Schlacht herum, das finde ich sehr anregend und spannend.
Ja, und hier öffnet sich ja jetzt auf einmal auch, sage ich mal, der Staudamm. Und jetzt ergießt sich ja das komplette Spektrum mittelalterlicher Mordwerkzeuge über uns, also zumindest was den Zweikampf angeht. Wir kommen ja jetzt von deinem Spiel mit Hellish Quart, das sich ganz stark eben auf den Schwertkampf fokussiert hat. Und jetzt ist aber Speere, Äxte, Schwerter, Bögen, jetzt ist quasi so, wahrscheinlich nicht alles wie alles, aber schon einfach eine viel breitere Palette mit am Start bis hin zu Hühnerwerfen, habe ich gesehen.
Ja, also es ist so, also von dem Spiel Hellish Quart, ein Duellsimulator im 17. Jahrhundert, kommen wir jetzt, finde ich, zu einem, so kann man es umschreiben, Massenschlachtsimulator im Hochmittelalter. Ich glaube, das beschreibt die unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Schwert und alles, was damit zusammenhängt, ganz gut. Und tatsächlich, wenn man mal so durchs Waffenarsenal klickt, man findet so, finde ich zumindest, als jemand, der da so ein Hobbyinteresse hat, so alle Stars und Sternchen der mittelalterlichen Waffen und Rüstkammer, das sind alles, also wirklich alle Waffen sind aus so einer Kategorie genommen, aus der ersten und zweiten Reihe der Bekanntheit. Die ganz so skurrilen Dinger sind nicht dabei, aber es sind, also wer sich so ein bisschen mit Mittelalter beschäftigt, ich glaube, das ist natürlich auch die Überlegung dahinter, wird da drauf gucken und sofort sagen, guck mal hier, Breitaxt, klar, Falchion, klar, kenne ich alles. Also die bekanntesten, ikonischsten Waffen, die sind alle mit dabei.
Gibt es einen Morgenstern?
Den Morgenstern gibt es nicht, bei dem, der Morgenstern, da machst du jetzt ein Kapitel auf, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich da jetzt nicht ausufere. Der Morgenstern ist tatsächlich nicht im Spiel drin, ich kann mir vorstellen, warum, wenn wir dann über das Kampfsystem sprechen, dass der da nicht so gut reinpassen könnte, aber zum anderen, und das ist, glaube ich, nicht der wahre Grund, aber nur um das mal kurz angesprochen zu haben, es gibt da draußen seit Jahren eine ganz faszinierende Diskussion von der HEMA-Schwertkampf-YouTube-Bubble, die darüber spricht, wie effektiv war der Morgenstern denn wirklich. Und es gibt Leute, die sagen, super effektiv, Gegenstände, die an einem langen Metallstangen dran sind und die man gegen den gegnerischen Kopf schleudern kann, super toll. Andere sagen, damit gefährdet sich der Benutzer dieser Waffe noch mehr als sein Opfer. Und da gibt es eine sehr spannende Diskussion zu dieser Waffe.
Genau, das habe ich übrigens auch gehört. Der fällt mir nur als eine ikonische Waffe immer auch mit ein. Ich habe aber genau das Gleiche gehört wie du, dass es sehr viele Leute gibt, die sagen, das Ding war nie wirklich breit im Einsatz, weil es einfach zu kompliziert ist sozusagen. Also wenn du nicht wirklich darin sehr gut geschult bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir damit selber Schaden zufügst, viel zu groß. Es ist so ein bisschen wie die Nunchucks aus dem asiatischen Bereich,
ja,
die jetzt durch Bruce Lee popularisiert wurden. Was aber auch eine Waffe ist, die eigentlich erstmal sehr hoch unpraktisch ist, weil sie sehr schwierig einzusetzen ist und es eine hohe Expertise erfordert, bevor sie irgendwie wirkungsvoll wird und man sich immer fragt, ist die Zeit nicht besser eingesetzt, ein simpleres Waffensystem zu meistern? Ja. Das dann vielleicht auch noch andere Vorteile mit sich bringt, also sowas wie Reichweite und sowas, ne? Also hier Stab oder Lanze und ähnliches.
Ja, ganz genau. Also da kann ich nur empfehlen, am Rande mal bei For Honor reinzuschauen. Da gibt es den Crusader. Der hat tatsächlich einen Morgenstern und der kann damit hervorragend umgehen. Der gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl, wie könnte man mit so einer Waffe agieren. Aber genau wie du sagst auch, Spiele oder Chivalry 2, das ist, glaube ich, nicht fancy genug, um sich damit auseinanderzusetzen. Alle Waffen, die man da findet, sind ziemlich straightforward. Also wie gesagt, Speere, Äxte, verschiedene Arten von Schwertern. Und damit hat man im Grunde schon den Rahmen abgesteckt an Waffen, die es da gibt.
Dann musst du mal erklären, also wie muss man sich das vorstellen? Ich weiß, es gibt erstmal einen Team-Deathmatch-Modus, wo einfach zwei Gruppen von Rittern aufeinander einschlagen, nehme ich mal an, über ein Zeitlimit, bis hinterher quasi in der Mordbilanz als Sieger hervorgeht. Es gibt aber auch einen Modus, der ist Objective, will ich sagen, also der missionsbasiert ist, wo du halt Aufgabenstellungen hast, die meistens darauf hinauslaufen, dass ein Team etwas verteidigen muss, ein Tor, einen Würdenträger oder ähnliches und ein anderes Team muss angreifen.
Ja, genau. Also das ist ganz spannend. Es gibt, genau wie du beschrieben hast, diese zwei Modi. Der eine, also klassischerweise, ich glaube, das normale Spielerlebnis von Chivalry 2, wohin auch die Menüführung einen so ein bisschen drücken will, ist, man beginnt eine Rotation an Karten und Spielmodi, die mehr oder weniger zufällig ausgewählt wird. Da kann man auswählen zwischen 64 und 40 Spielerinnen und Spielern. Und dann kann es eben sein, dass man in einem der beiden Spielmodi landet. Also der einfachste Modus, den du schon beschrieben hast, ein Team-Deathmatch zwischen zwei Fraktionen. Die werden auch so ein bisschen durch so eine Story aufgefüllt, da können wir vielleicht später kurz drüber sprechen, weil weit im Vordergrund steht das auf gar keinen Fall. Es ist nur so ein bisschen Fluff, um zu erklären, wer kämpft denn jetzt hier eigentlich und warum, ist aber eigentlich gar nicht wichtig. Und in diesen Arenen geht es tatsächlich wie in einem Team-Deathmatch darum, mit einem tickenden Countdown, aber vor allem auch mit tickenden Tickets, so viele Gegner umzuhauen, bis man gewonnen hat, bis der Gegner keine Tickets mehr übrig hat. Also ein Leben zählt für ein Ticket und so kann man die Tickets dann runterarbeiten. Viel interessanter, und deswegen empfinde ich diese Arenenmodi eher so wie so eine kleine große Pause zwischen den Unterrichtsstunden, sind dann tatsächlich diese Objective Maps, also die mit den Missionszielen. Und da ist schon mal das Spannende, die sind immer mehrstufig. Man kann das so ein bisschen vergleichen. Bei Battlefield gab es in einigen der Teilen den Frontline-Modus, einen Modus, in dem sich die Front, wenn das Angreiferteam es geschafft hat, sich immer ein bisschen weiter verschiebt. Hier ist es genau das gleiche Prinzip. Man hat eine riesengroße Karte, die man als Verteidiger an bestimmten Punkten verteidigen muss. Und der Angreifer muss versuchen, die Verteidigung zu überwinden. Und wenn das klappt, dann rutscht man weiter in der Karte nach vorne. Also es kann zum Beispiel eine Belagerung einer großen Stadt sein. Die beginnt dann mit vor den Toren der Stadt. Die Angreifer müssen versuchen, die Belagerungstürme an die Mauer zu rollen. Und die Verteidiger müssen das verhindern. Und wenn sie das nicht schaffen, dann sagt das Spiel so, erste Hürde genommen, jetzt bitte alle Verteidiger zurückziehen in den Burghof. Und die Angreifer müssen jetzt versuchen, den Burghof einzunehmen. Und das sind die beiden großen Spielmodi, die es hier gibt.
Das ist ja eigentlich inzwischen altbekannt. Also ich das erste Mal, wo ich das selber gespielt habe, war Crysis 2 und wahrscheinlich gab es das schon deutlich vorher, diese mehrstufigen Dinger. Ich finde es immer einerseits immer cool, weil das dem Ganzen ja fast schon so eine filmische Dramaturgie mit verschiedenen Akten gibt, ne, so vor den Toren der Stadt aufhalten, oh mein Gott, sie sind jetzt schon hier in den Innenraum eingedrungen und dann am Schluss, keine Ahnung, ne, jetzt wenigstens dafür sorgen, dass der König heile davon kommt oder sowas. Umgekehrt dauern solche Modi häufig dann ziemlich lange. Wie ist das bei Chivalry?
Also hier tatsächlich finde ich sehr moderat. Ich habe schon von dem Frontline-Modus im Battlefield gesprochen. Da kannst du halt, wenn du zwei ausgeglichene Teams hast, locker eine Stunde, vielleicht sogar eineinhalb Stunden zubringen. Das sind wirklich lange, lange Massenschlachten. Hier in Chivalry 2 bist du mit 30 Minuten bist du maximal durch. Also das sind, finde ich, wenn man sich den Modus anguckt, sehr angenehme Zeitslots. Das finde ich, ist eine gute Zeit. Und vor allem, was du angesprochen hast, das Prinzip ist tatsächlich schon alt, wenn man so will, diese mehrstufigen Objective. Aber ich finde, der Modus oder die Idee dieses Modus steht und fällt dann mit den eigentlichen Objectives. Und hier, finde ich, hat Chivalry 2 eine ganz große Stärke, denn diese Ziele, die man erfüllen muss, die sind nicht nur sinnvoll aus dem Setting heraus erklärt, je nachdem, wo man gerade ist, sondern die machen auch Spaß, weil sie abwechslungsreich ist. Also wenn wir mal kurz bei dieser Belagerung bleiben, nur ein kurzes Beispiel. Die erste Stufe, sagen wir mal, da müssen die Angreifer einfach zwei Belagerungstürme an die Mauer schieben. Das bedeutet, sie können immer dann schieben, wenn keine Gegner am Belagerungsturm sind. Das bedeutet, die Angreifer haben einen Anreiz, die Stadt zu verlassen und zu versuchen, die Belagerungstürme durch ihre Präsenz zu blockieren. Wenn das nicht geklappt hat, wenn die Belagerungstürme die Stadtmauer erreichen, lautet das zweite Ziel, die Angreifer müssen jetzt mit Fackeln die Häuser anzünden, die in dem Innenhof stehen. Und das verändert die Dynamik komplett, weil jetzt die Verteidiger wirklich die Häuser verteidigen müssen und die Angreifer schauen müssen, dass sie Fackeln in die Hand kriegen und dann die Fackeln auf die Häuser werfen. Und das verändert die Dynamik total nett, und so viele schöne Ideen sind in diesem Spiel, dass ich sagen würde, dieser Modus macht wirklich Spaß. Da sind viele schöne Ideen drin.
Okay, das finde ich auch, das klingt clever. Also, dass das Spiel einfach so durch seine Struktur dieses Hin- und Her-Wogen einer Schlacht so ein bisschen forciert. Dass es für jeweils eine Partei gerade opportun ist, aggressiver oder defensiver zu spielen.
Und da wird sogar, das muss ich noch kurz sagen, weil das ist so ein wunderschönes Beispiel, da wird auch so ein bisschen fast schon Risiken eingegangen vom Entwicklerteam aus, wo ich mir vorstellen kann, als es auf dem Designpapier stand, da haben bestimmt Leute gesagt, na, ob das so klug ist. Es gibt nämlich auch eine Karte, die startet mit dem Narrativ, die Angreifer überfallen ein Dorf. Und im Laufe dieser Map müssen sich quasi die Dorfbewohner in die Burg zurückziehen und dann gibt es so einen Verteidigungskampf an der Burg. Und es bedeutet, die Verteidiger, die Spieler, die als Verteidiger starten, starten in der ersten Welle quasi als Bauern, die auf dem Feld arbeiten und von diesen angreifenden Spielern angegriffen werden. Das heißt, sie haben auch keine Rüstung an, sie haben nur Bauernwerkzeuge in der Hand und müssen versuchen, sich in dieser ersten Spawnwelle, sage ich mal, gegen die Angreifer zu verteidigen. Das klappt nie, aber ist atmosphärisch total wertvoll. Und dann macht diese eine Map macht am Ende so einen humoristischen Bogen fast schon, wenn dann die Verteidiger zurückgedrängt werden bis zum Burghof, bis zur letzten Station quasi, und die Angreifer schon wirklich im Burghof drinnen stehen, sagt das Spiel so: Die letzte Runde, wenn quasi fast alle Tickets aufgebraucht sind, spawnen nochmal alle Verteidiger als Bauern, und dann gibt es einen Missionshinweis auf dem Bildschirm, da steht dann, die Bauern müssen die Ritter beschützen. Das heißt, so ein kleiner Gag, plötzlich wird das umgedreht, wo am Anfang die Bauern die Opfer waren, müssen jetzt die Bauern nochmal versuchen, die letzten Kräfte zu mobilisieren und nochmal die Ritter zu verteidigen. Und das sind so Ideen, die sind, finde ich, total nett und überraschend und lockern das ganz schön auf.
Wie ist denn das? Also, muss man dann da vor allem auf Zeit spielen? Gibt es da ein Zeitlimit? Und du weißt schon als Bauer, du hast jetzt keine große Chance. Es geht nur darum, diesen Angriff möglichst lange zu verzögern.
Genau, also es gibt immer zwei Möglichkeiten, entweder auf Zeit, das heißt, in dem Fall die Bauern müssen versuchen, ein bisschen Zeit zu schinden, können sie aber in dem Fall schon denken, das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber da läuft dann tatsächlich pro Station ein Timer runter, und wenn es die Verteidiger eben schaffen, den Punkt zu verteidigen, bis die Zeit abgelaufen ist, haben sie gewonnen. Das ist die eine Möglichkeit, und wenn wir dann zum Missionsziel kommen, wie brenne die Häuser an, dann gibt es auch den Timer, aber dann wird eben gesagt, in der vorgegebenen Zeit musst du versuchen, diese 5 Häuser anzubrennen. Also es läuft immer über Timer, und wenn die Verteidiger es schaffen, einen Punkt schnell einzunehmen, kriegen sie Bonuszeit wieder obendrauf.
Ich habe nämlich tatsächlich, ich habe einige Spieler gesehen, die sehr geflucht haben, insbesondere über diese Mission, weil der Einstieg da als Bauern wohl sehr unbefriedigend ist für manche. Hängt aber auch mit was anderem zusammen, auf das kommen wir später zu sprechen bestimmt, nämlich mit technischen Schwierigkeiten.
Mhm. Ja.
Cool, aber das klingt ja erstmal jetzt, also finde ich, so von der Idee und von der Struktur und dem Abwechslungsreichtum her klingt das alles ganz cool. Rede mal über das Kampfsystem und wie sich das hinterher darstellt. Die Videos, die ich gesehen habe, sahen für mich sehr chaotisch aus. Also wir kommen von Hellish Quad, einem Spiel, das, finde ich, extrem klar in seiner Struktur ist, wo halt in Sekundenbruchteilen so ein Kampf auch vorbei ist, aber du weißt eigentlich relativ genau, was da passiert, ne? Nämlich ein entsprechender Schwerttreffer und ich bin hin und hier habe ich mich zu weit vorgewagt, ne? Oder hier habe ich in so einem Ausfallschritt gemacht und habe dadurch dem anderen eine Chance zum Angriff gegeben und ich habe einfach die Distanzen falsch eingeschätzt. Ich dachte, der kommt nicht mehr an mich ran, das war falsch, jetzt bin ich tot. Und dann gucke ich ein Video von Chivalry und sehe irgendwie 20 Leute wild auf dem Feld, irgendwer drischt auf den anderen ein, Leute rennen herum und ich habe gedacht, das sieht aus wie so ein bisschen wie dieses Ding, was ich mit Jochen mal im Koop gespielt habe, dieses Warhammer Vermintide, genau. Ja. An das hat mich das ein bisschen erinnert, auch an For Honor, nur dass For Honor noch mal komplexer strukturiert ist mit seinen Lanes auf den Karten und so weiter. Und hier wirkte das halt echt so wie so ein Bud Spencer-Film, wenn die Kneipenschlägerei ausgebrochen ist.
Also wenn man sich einfach erstmal grundsätzlich die verschiedenen Möglichkeiten anguckt, die das Kampfsystem bietet, ist das schon immer noch ein Spiel, das viele Möglichkeiten anbietet und auch Distanzmanagement, wie wir es auch bei Hellish Quad gesehen haben, erstmal eigentlich in den Vordergrund stellt. Also wenn man spielt klassischerweise mit der Maus dieses Spiel, das heißt, das funktioniert so, ein kurzer Mausklick ist ein leichter Angriff, die Maustaste kurz gedrückt halten ist ein schwerer Angriff und dann gibt es noch so Spielereien, die aber Standard in dem Genre sind, wenn ich das Mausrad nach vorne rolle, gibt es einen Stichangriff. Und wenn ich nach hinten das Mausrad rolle, gibt es einen Hiebangriff. Und dann gibt es tatsächlich auch noch Möglichkeiten wie Finden. Das heißt, man kann jeden Angriff jederzeit auch abbrechen und damit einen Angriff antäuschen. Und das Spiel, wenn man mal eine Duellsituation nehmen würde, ist eigentlich, erinnert mich sehr an ein Rhythmusspiel, denn der Rhythmus, der sich sehr schnell bei einem Großteil der Spielerinnen und Spieler etabliert ist, jemand holt aus zu einem Schlag, der andere sieht das, drückt die rechte Maustaste, um zu blockieren, also um einfach die Verteidigung hochzuheben. Der Gegner schlägt auf den Block drauf und dann sieht man als Verteidiger, oh, gerade ist meine Ausdauer ein bisschen nach unten gerückt. Jetzt kann ich nicht mehr so viel verteidigen wie vorher. Noch 4 Schläge zum Beispiel halte ich noch aus. Und so entsteht so ein Rhythmus, dass jeder beim anderen auf die Deckung draufhaut, in diesem ganz bestimmten Takt, also ausholen, verteidigen, bis beim ersten die Verteidigung gebrochen ist, das Stamina weg ist und man dann wirklich auf den Körper draufhauen kann. Das ist so der normale Rhythmus, der sich da sehr schnell entwickelt, da kann man dann so ein bisschen Finesse reinbringen, wie gesagt, wir sind noch im 1 gegen 1 Modus gerade, der fast nie passiert, aber jetzt mal theoretisch, man kann so ein bisschen Finesse reinbringen durch die Finden, also Leute zum Block versuchen oder zum Gegenangriff verlocken und dann doch selber zuschlagen, man kann auch treten mit den Füßen. Man kann mit der Waffe so einen Schlag ins Gesicht machen, um den Gegner aus dem Rhythmus zu bringen. Das ist alles möglich. Aber was passiert in der Praxis auf dem Schlachtfeld? Bei 98% aller Begegnungen, die Leute gehen mit den schweren Angriffen einfach rein und werfen ihre Waffe, egal was sie ausgerüstet haben, von links nach rechts, von links nach rechts. Und im Grunde gewinnt immer die Seite oder die Gruppe, die gerade mehr Angreifer als Verteidiger an einem Punkt hat. Also im Grunde so ein bisschen wie Pausenhof-Mobbing. Ein Kind steht rum, 3 kommen auf das Kind zu und fangen auf draufzuschlagen und draufzutreten und dann verliert das kleine Kind. So funktioniert in der Praxis das Kampfsystem von Chivalry 2.
Ich habe gelesen, es sind bestimmte Mechanismen im Spiel, die eigentlich gerade dieser Uniformität entgegenwirken sollen, nämlich dass man, wenn jemand jetzt einfach immer den gleichen Angriff fährt, den so parieren kann, weil man vorausahnen kann, jetzt kommt der Schlag. Und dass das eigentlich sehr wirkungsvoll sein soll auf dem Papier. Ist es in der Praxis nicht so effektiv oder ist es schwierig auszuführen?
Also es gibt die Möglichkeit, nicht nur Schläge zu blocken, also einfach den Schaden zu schlucken und beziehungsweise in diesem Block umzuleiten. Es gibt die Möglichkeit, mit dem richtigen Timing direkt einen Konter zu starten. Der ist aber, finde ich, zum einen nicht schwer auszuführen. Wenn man mal so ein bisschen Gefühl für das Spiel bekommen hat, ist das relativ einfach. Das bedeutet, man muss quasi zuschlagen, kurz bevor die gegnerische Waffe einen selbst treffen würde. Und dann beginnt man direkt einen Konter. Den kann aber der Gegner auch blocken und ist deswegen, finde ich, nicht so wirkungsvoll wie zum Beispiel einem Hellish Quad, wo so ein Manöver ganz schnell zum tödlichen Streich führen kann. Hier ist es sehr, sehr schwer, bei den Gegnern durch die Deckung durchzukommen. Erfahrene Spieler nutzen dann diesen Tritt, weil das einen wirklich aus dem Rhythmus bringt, von diesem Stechen und wieder blockieren und Stechen und wieder blockieren. Aber im Grunde läuft es immer wieder darauf hinaus, große Gruppen stürzen sich auf kleine Gruppen und die große Gruppe gewinnt.
Was ja vielleicht auch wieder realistisch ist. Ne? Man kann ja sich schon vorstellen, wenn so zwei Gruppen aufeinandertreffen, so wird es wahrscheinlich auch ablaufen. Du würdest ja auch als Ritter wahrscheinlich denken, ja, ist besser, dem in den Rücken zu fallen, als mich irgendeinem anderen jetzt hier im ehrlichen Zweikampf zu stellen.
Und es macht auch Spaß, weil ich bin froh, dass Chivalry 2 das dann irgendwie zulässt, weil ich habe immer das Gefühl, ich habe es ja gerade beschrieben, dass ich irgendwie das Spiel nicht richtig spiele, weil ich wirklich nur, also man wird dazu verleitet, wirklich einfach immer nur diese schweren und leichten Angriffe zu hauen und dann zu gucken, dass irgendwann der Block vorbei ist. Aber dadurch entstehen diese Pulks an Gruppen und dadurch wiederum entsteht so ein ganz bestimmtes Spielgefühl, was ich so in keinem vergleichbaren Spiel habe. Auch For Honor ist ja viel mehr auf das Duell ausgelegt, viel systemischer. Wie hast du dann so Momente wie, du musst dir das wirklich vorstellen, wie im Film eigentlich. Du stehst mit Schwert und Schild in einer riesengroßen Gruppe und du stehst vor einem Ritter, der hat gerade seinen Block versemmelt oder keine Stamina. Dann holst du zum schweren Schlag aus, du köpfst diese Person, Brutalität ist in diesem Spiel auch groß geschrieben, du köpfst die Person und während der Kopf quasi noch in der Luft ist, guckst du dich schon um und siehst rechts von dir meinetwegen einen Gegner, der mit dem Rücken zu dir steht und gerade gegen einen deiner Kumpanen kämpft und dann gibst du dem direkt so einen schweren Stich in den Rücken mit und guckst gar nicht, ob du ihn richtig getroffen hast, sondern gehst direkt weiter und suchst dir den nächsten raus. Und das sind die Situationen, die da ganz, ganz häufig entstehen, das ist so die Standardsituation und das macht schon Spaß. Also deswegen ist das, was ich vorhin meinte, das ist ein großes Hauen und Stechen, aber es passt auch zu dem Spielerlebnis gut dazu.
Ja, das ist so der Wechsel, ne? Bei Hellish Quad ist es die Simulation des Zweikampfes, ne? Und auch der einzelnen Kampftaktiken. Und hier, du hast ja auch vorhin gesagt, das ist jetzt eher die Simulation der Schlacht, die da im Mittelpunkt steht, ne? Und da habe ich auch das Gefühl, diese Beschreibung erscheint mir jetzt gar nicht mal so unrealistisch, dass man da auch eben sagt, wo ist denn quasi einfach die nächste günstige Gelegenheit? Und eben nicht, dass Leute dastehen und sagen, jetzt aber bitteschön in Reihe und Glied aufstellen, ne? Jeder nur immer gegen einen, denkt an euren Ehrenkodex und so weiter. Vielleicht man den da einfach auch nur den Titel des Spiels so ein bisschen als Satire auf die Realität lesen, dass das halt eben nicht so weit her war mit der Ritterlichkeit, wenn dann so, ne, sobald gezogene Waffen aufeinandertreffen, ist es dann sehr schnell vorbei mit dem Ehrenkodex. Das, was ich gelesen habe auch, was ich eine coole Idee fand, war, dass es ein Feature gibt, dass du, wenn der Schlag ausgeführt wird, quasi Maus- oder Analogstick mitbewegst, um zu simulieren, dass die Hüfte deiner Spielfigur sich eindreht in den Schlag hinein. Und das war das eine Ding, wo ich dachte, ach guck mal, das ist ein Aspekt von richtigem Kämpfen und auch richtigen Kampfbewegungsabläufen, der hier simuliert werden soll. Den gibt's genauso auch in den traditionellen Martial Arts. Also wenn du jetzt irgendwo zuschlägst oder sowas oder auch bei Tritten, da wird die Hüfte auch mit eingedreht. Da geht's auch um das Verlagern von Gewicht. Du willst ja möglichst viel Gewicht sozusagen, ne, in den und möglichst viel Schwung in den Gegner hinein transferieren, um da den möglichst großen Impact zu haben. Ist das so cool, wie ich mir das vorstelle?
Also tatsächlich, ja, es macht einen Unterschied, einen spürbaren Unterschied beim Schadensoutput und bei der Wucht, die man aufbringen kann, vor allem bei Waffen, die diese Hiebkampfweise unterstützen, also Keulen und Äxte vor allem. Da merkst du hast mehr Impact in die Waffe gebracht, aber es gibt vor allem noch einen großen weiteren Punkt, warum man das machen sollte, denn man kann nicht nur den Gegner treffen, sondern wenn man genug schwingt und quasi den Körper so mitzieht, dann kann man auch Krieger links und rechts davon noch treffen. Das heißt, auch hier wird wieder ermutigt dazu, nicht nur an den Gegner gegenüber zu denken, sondern auch daran zu erinnern, du bist hier gerade in der Schlacht. Wenn du noch hier ein paar Schadenspunkte bei einem anderen Gegner mitnehmen kannst, ist es was Gutes. Es gibt allerdings auch Friendly Fire, das heißt, die Verbündeten können auch Schaden nehmen. Das ist dann aber stark vermindert. Das heißt, die kriegen nicht 1:1 den Schaden, den ein Gegner bekommen würde, aber das kann auch durchaus wehtun. Und es gibt nur eine Sache, die darf ich auf keinen Fall vergessen, bevor wir da weiterrutschen. Dieses Gefühl von chaotischer Schlacht und irgendwie durchkämpfen und überleben und alles Mögliche tun, was man machen kann, wird von einem weiteren Feature getragen und gestützt und sogar motiviert, nämlich du kannst, und das finde ich fantastisch, jede Waffe, die fallen gelassen wird, aufnehmen. Mit einem Klick kannst du eine Waffe aufnehmen, die auf dem Boden liegt. Das heißt, es gibt Situationen, du bist in einem Kampf, du wirst zurückgedrängt von einem vielleicht besseren Spieler. Der schlägt dir, das kann auch passieren, die Waffe irgendwann aus der Hand oder deine Waffe zerbricht, weil du zu viel mit ihr blockiert hast. Und dann gehst du so rückwärts und guckst dich fieberhaft am Boden um. Liegt hier irgendwas, auch wenn es nur ein Schild ist? Dann nehme ich nur das Schild und block damit, bis ich eine andere Waffe gefunden habe. Und das ist fantastisch. Und das wird noch ergänzt durch ein System, dass du auch wieder auf Knopfdruck jede Waffe und jedes Schild werfen kannst, das du ausgerüstet hast. Auch da hatte ich schon Kämpfe, gegen einzelne Krieger, wo ich gemerkt habe, der Typ, der macht mich fertig, ich habe gar keine Chance. Und dann habe ich in einer Situation völliger Verzweiflung einfach mein riesengroßes Rundschild auf ihn geworfen und das hat ihn halt gekillt, weil er selber nicht mehr so viel Gesundheit hatte. Und das sind so Momente, da merkst du einfach, du kannst in diesem Spiel alles machen, was dieser Fantasie von Überlebenskampf im mittelalterlichen Schlachtfest nahe kommt. Und das ist schon toll.
Da kommen auch die Hühner ins Spiel, die ich genannt habe. Man kann also anscheinend echt viele Objekte in dieser Umgebung greifen und hab gesehen, dass da also auch rumliegendes Brot auf Tischen oder sowas, da wird halt dem Gegner einfach alles entgegengeworfen. Was ich auch eigentlich als Idee erstmal nett fand, das mit den Hühnern ist natürlich dann so ein bisschen albern, dann wird's vielleicht ein bisschen ulkig, aber an sich die Idee, da kommt jemand mit gezogener Waffe auf dich zu und du bist aus irgendeinem Grunde jetzt gerade unbewaffnet oder sowas, ja natürlich, du schmeißt ihm vielleicht auch einfach jeden Teller oder so ins Gesicht, den du greifen kannst in der Hoffnung, dass es ihn vielleicht wenigstens in seinem Vorrücken verlangsamt.
Ja, ganz genau. Gibt auch dann vom Schlachtfeld auch immer noch so schön angerichtete Orte, wo man dann auch solche Waffen extra dafür findet. Also da gibt's dann klassisch zum Beispiel einen Heuhaufen, in dem Mistgabeln stecken. Und da kann jeder Spieler hingehen, egal ob er gerade eine Waffe ausgerüstet hat oder nicht, und sagen so, aus irgendeinem Grund möchte ich mein Zweihandschwert jetzt ersetzen durch so eine Heugabel. Und dann nimmt er die Heugabel in die Hand und mit der kann ich dann auch in die Schlacht ziehen. Oder Schaufeln oder Kothaufen gibt's auch in einer Karte. Ist halt dann mehr Quatsch als echt, aber es passt irgendwie in dieses Rollenspiel rein. Und das ist insgesamt auch was dieses Spiel betont. Das wird im Tutorial ganz oft erklärt. Rollenspiel ist wichtig in diesem Spiel. Und das wird zum einen möglich gemacht durch eine ganze Reihe von, also Emotes, könnte man sagen, also verschiedene Rufe und verschiedene Sprüche, die eine Figur sagen kann. Das macht eigentlich fast keiner, weil niemand die Zeit hat, dieses komische Emote-Rad zu wählen. Aber super kluge Idee. Es gibt eine Taste, die C-Taste standardmäßig, die bringt die Spielfigur dazu, das Schwert oder welche Waffe auch immer zu heben und einen markerschütterten Kriegsschrei loszuwerden. Je nach Klasse, wenn man einen schwächlichen Bogenschützen zum Beispiel gewählt hat, ist der Kriegsschrei auch eher so ein verunsichertes, ja, naja, ich muss ja jetzt wohl, ich wurde hier zwangsrekrutiert. Und das drückt aus irgendeinem Grund, ich glaube, weil das irgendwie im Tutorial auch so präsent ist, jeder Spieler, wenn man neu spawnt. Und das sorgt auch wieder für Atmosphäre, weil man dann in dieser neuen Gruppe spawnt, am Rande des Schlachtfelds, dann rennt man auf die Schlacht zu und dann drücken die Leute die C-Taste und alle Figuren schreien durcheinander. Und das trägt auch nochmal viel zur Atmosphäre bei.
Das habe ich auch gesehen, das fand ich eigentlich auch eine ganz coole Idee. Wobei, ich habe neulich auch tatsächlich wiederum einem anderen Historiker zugehört, der gesagt hat, diese Szenen, wo zwei Armeen auf dem Feld aufeinander zusprinten und dann so ineinander krachen, das ist alles Quatsch. Das haben die nie gemacht. Die sind vielleicht die ersten paar Meter noch ein bisschen schneller gelaufen, aber dann hinterher wurden ordentlich die Reihen geschlossen. Du willst nicht irgendwie dahin sprinten und ein blindlings in irgendeine gegnerische Reihe hineinrennen.
Ich weiß auch noch, das erinnert mich, ich habe ja mal Rugby gespielt und ich bin da am Anfang hingegangen und habe bei den ersten Trainings mitgemacht und da war ich auch noch so, da war ich ja auch Anfang 20, da war ich noch beseelt von Filmen wie Braveheart und so, und wenn man dann sich da in dieser Reihe aufstellt und dann weiß, jetzt wird's körperlich gleich, und da hatte ich ja total Bock drauf, da habe ich dann auch geschrien wie in so einem Kampf, da wurde ich ganz schnell vom Trainer rausgenommen. Der gesagt hat, wir sind hier nicht im Mittelalter, es ist immer noch ein Sport. Da musste ich mich ganz schnell akklimatisieren, das erinnert mich daran.
Gab's auch einen Kodex offensichtlich, ja?
Ja, genau, also da habe ich eine falsche Stimmung aufgebaut, offenbar.
Das sind nicht die Vibes, die wir hier wollen, Schott.
Ja, genau.
Ja, ihr habt auch gehört, man kann sogar mit abgetrenntem Arm weiterkämpfen.
Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Auch das ist so ein schönes System. Wir haben schon drüber gesprochen kurz, die Brutalität im Spiel ist groß. Man kann mit der richtigen Waffe und dem richtigen Angriffswinkel im Grunde jedes Exkrement, also Arme und Beine und Kopf vom Hals trennen. Je nachdem, wie man das macht und wo man das macht, kann tatsächlich diese Figur dann noch ein bisschen weiterkämpfen, auch als Spieler dann selber. Also da übernimmt nicht die KI, sondern man kann wirklich noch so ein bisschen hopsen oder nur noch mit einem Schwertarm angreifen. Auch das sind wieder dann so Szenen, die siehst du dann auch einfach im Kampf. So im Augenwinkel siehst du plötzlich so jemanden mit einem Arm nur noch und der holt dann trotzdem noch aus zum Kämpfen und das füttert wieder deine Schlachtfeldfantasie. Also das sind so ganz viele Eindrücke, die dann hängen bleiben. Das ist schon ein faszinierendes Erlebnis.
Genau, man merkt schon, das ist das Spiel, das eher so eben in diese Richtung von so Filmen und Heldenfantasien geht und nicht in die Authentizitätsrichtung, nicht so sehr wie das Hellish Court.
Ja, irgendwie, also ich weiß, wie du das meinst, da stimme ich dir auch zu. Andererseits bin ich da so ein bisschen am Zögern, weil das Gefühl, wie gesagt, das halt aufkommt in diesen Schlachten, das fühlt sich halt schon sehr, also echt ist jetzt ein komischer Ausdruck dafür, dass ich hier in Berlin in meiner Wohnung vorm Bildschirm sitze, aber es fühlt sich glaubwürdig an irgendwie. Auch dadurch, dass es selbstverständlich natürlich, ich sag's nur mal vorsichtshalber, es gibt keine Magie oder so, aber auch keine Buffs oder Verbesserungen, die man irgendwie grafisch sehen könnte. Da leuchten keine Schwerter, da gibt's irgendwie keinen Killstreak, wo Leute plötzlich rote Flammen irgendwie aus den Schuhen rausbluten. Nix. Das ist einfach nur Leute mit schweren Waffen hauen aufeinander drauf und das ist schon auf eine Art sehr authentisch und echt irgendwie.
Ja, genau. Aber halt, ich glaube eben in dieser Schlachtfeldfantasie, ne? Und
ja.
Also, dass jemand mit abgetrenntem Arm noch viel macht, ist nicht wirklich mit Authentizitätsfokus.
Aber mit Adrenalin, also, da ist ja viel möglich.
Ja, aber ich sag mal, im Mittel, Dom, glaube ich, ist das. Das sind dann eher die am Boden liegen und schreien und den Teil gibt's ja zum Beispiel dann auch nicht.
Ja, doch, tatsächlich am Boden liegen, nicht schreien, aber Boxen gibt es noch, auch ein spannendes System.
Ja, das habe ich gesehen. Das wird aber anscheinend gemacht nur, also wenn du niedergestreckt bist, dann kannst du noch geheilt werden offensichtlich von Teamkameraden. Ja. Und wenn aber kein Teamkamerad in der Nähe ist und du willst einfach nur bitteschön respawnen, dann kannst du also zum Gegner kriechen und ihm da an die Knie boxen, damit der sich erbarmt, um dir den Gnadenstoß zu versetzen.
Es ist halt auch ganz nett, also es ist auch ein bisschen quatschig, weil das sieht dann auch ein bisschen lustig aus, wenn sie da alle rumkriechen und dann mit diesen Boxschlägen noch versuchen, irgendwie noch was zu machen. Andererseits, wenn ich dann selber in der Position bin, dass ich jemanden niedergestreckt habe und der kriecht dann so von einem weg, das ist auch nochmal zum einen so ein besonderes Gefühl der Überlegenheit. Das irgendwie fühlt sich das natürlich auch in so einem Spiel nicht so übel an. Zum anderen aber, was noch viel interessanter ist, es eröffnet dann plötzlich so eine kurze Entscheidungssituation. Also wenn ich in einem Duell mit jemandem bin und ich strecke ihn nieder, bin aber in diesem Pulk aus Gegnern und Verbündeten, dann muss ich kurz entscheiden, gehe ich da jetzt noch hinterher und gib ihm noch mal eine mit oder konzentriere ich mich darauf, den anderen zu helfen, die gerade noch gegen stehende Gegner kämpfen. Und das sind so Mikroentscheidungen, die machen das auch noch mal. Das ist so ein bisschen die Würze in der Suppe, man braucht es nicht unbedingt, aber es macht es schon noch mal interessanter.
Ja, was incentiviert das Spiel denn in dem Moment? Also sitzt du da und sagst, okay, wenn ich den jetzt noch den Gnadenstoß versetze, geht auf mein Punktokonto für meine Killstreak und das ist gerade wichtiger, oder gibt's andere Erwägungen, die dann im Vordergrund stehen?
Also das Spawnen steht im Vordergrund, weil du weißt, diese Person, die am Boden liegt, dieses Boxen macht man ja nicht aus Spaß, sondern die Person kann, wenn sie durch das Boxen schafft, einen Gegner wegzuhauen, weil der vielleicht auch schon schwer angeschlagen war und nur noch so einen kleinen Boxhieb auf Knöchelhöhe brauchte, dann ist die Figur sofort wieder auf den Beinen, dann kann sie aufstehen und weiterkämpfen. Oder sie wird natürlich von den Verbündeten wieder auf die Beine geholt. Und das ist dann als Angreifer natürlich der Anreiz zu sagen, wenn ich dir jetzt noch einen Hieb mehr gebe, dann bist du hier erstmal 12 Sekunden als Spieler rausgenommen und musst am Rande des Spielfelds wieder neu spawnen. Das heißt, der andere der ergibt sich aus der Schlacht heraus. Und das finde ich viel besser, als wenn es heißen würde, naja, wenn du ihn jetzt kriegst, dann kriegst du noch 5 Punkte in der Endabrechnung obendrauf. Das finde ich so viel schöner und eleganter.
Das stimmt. Ich habe auch gehört, dass das ein ganz interessantes Respawn-System hat. Und zwar soweit möglich, also wenn du nicht das Pech hast, dass du der Einzige bist, der in einem Intervall gestorben ist, spawnt man immer wieder in Gruppen neu, damit nicht so der Einzelne neu spawnt und dort dann irgendwo direkt von irgendwelchen Gruppen weggemobbt wird.
Und vor allem, also das, aber vor allem auch, weil das Spiel klugerweise, da bin ich sehr froh, dass es so gemacht wurde mit dem Respawning in Gruppen, weil es so dafür sorgt, dass immer wieder dieser Massenschlachtcharakter neu entsteht, weil in Spielen, man kennt es ja bei vielen anderen Spielen, die vereinzelt die Leute als Individualisten immer wieder spawnen lassen. In einigen der Battlefield-Teilen ist es ja zum Beispiel so, da hast du dann das Phänomen, dass Spieler sich auch eher als Einzelkämpfer verstehen und dann einfach die spawnen, rennen los, manchmal dann alleine, weil da wartet natürlich auch niemand auf jemanden oder halt man ist zufällig in einer kleineren Gruppe und dadurch zerfasert sich so ein bisschen die Schlacht. Und hier hast du halt immer wieder durch diese Intervall-Spawnings einerseits natürlich das Problem, du musst manchmal ein bisschen warten, es können auch schon durchaus 10 Sekunden sein, wenn du Pech hast, aber dann guckst du dir halt einfach die Schlacht währenddessen in der Kamera an. Aber andererseits startest du halt immer in diesen kleinen Gruppen und dann startest du auch wortwörtlich, weil das Spiel spawnt dich nicht stehen, sondern das finde ich auch eine sehr geschickte Art, dich einzuführen wieder ins Spiel. Du rennst automatisch die ersten paar Meter und würdest dann stehen bleiben, wenn du die Taste nicht drückst. Das heißt, das Spiel bringt dich direkt in so eine Dynamik wieder rein des Heranstürmens und dann bist du in dieser Gruppe und alle hämmern auf C und beginnen zu schreien. Und das ist, finde ich, eine sehr schöne Art, dieses Respawning zu lösen. Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Apropos Rennen, das sei vielleicht auch mal erwähnt, man kann kann offensichtlich auch eine, gerade wenn man so einen Speer hat, ne, kannst du auch auf Leute zurennen und das Speer senken und versuchen, Leute dann dort aufzuspießen.
Ja, der, je nach ausgerüsteter Waffe gibt es so Sprintangriffe und einige davon, also das, was du beschrieben hast, das ist irgendwie klar, gibt sich aus der Waffe heraus, dass man die Waffe wie so ein, also wie so eine Lanze zu Fuß nach vorne hält und damit auf die Gegner zurennt. Es gibt aber auch eine der Klassen, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, gibt vier unterschiedliche Klassen. Eine der Klassen, das sind so schwergerüstete Ritter, die haben einen Schultertackle als Sprintangriff. Und mein Gott, was hatte ich da schon für Filmszenen, ey, mitten in der Schlacht stehe ich über einem, der am Boden kriecht und will ausholen mit meiner Schaufel und dann werde ich da weggetackelt von so einem schwergerüsteten Panzerrüstungskrieger. Das waren schon tolle Momente. Also je nach ausgerüsteter Waffe unterschiedliche Sprintangriffe.
Genau. Auch wenn du auf irgendwo auf erhöhter Position bist. Ne? Du kannst auch runtergetackelt oder auch runtergetreten werden.
Ja, genau. Also, ja.
So, das klingt alles erstmal super. Jetzt gibt's allerdings anscheinend ein Problem. Zumindest habe ich davon viel gelesen. Und das ist erstens die Technik und zweitens generell der Zustand, zumindest bei Release. Und ich habe das gefunden bis also vor ein paar Tagen. 24.07. und sowas schien es noch Probleme zu geben. Und zwar wurde mir beschrieben, erstens viele Crashes bei Leuten. Und zweitens große Probleme mit der Art und Weise, wie Multiplayer-Matchmaking und so funktioniert. Also sowas wie, es ist wohl schwierig, Partys überhaupt zu erstellen, weil Party-Invites entweder nicht da sind oder nicht gut funktionieren. Das habe ich nicht ganz verstanden, ob es die gar nicht gibt oder ob sie nur nicht gut funktionieren. Es gibt wohl auch zwar ein theoretisches Crossplay, aber man kann nicht eben über verschiedene Systeme hinweg auch Partys erstellen. Also es können zwar, also von mir aus, weiß ich nicht, Konsolenspieler mit PC-Spielern zusammen spielen, aber du kannst jetzt nicht mit einem Freund, der auf Konsole spielt und du spielst auf PC, tatsächlich eine gemeinsame Party erstellen. Das führt zu der Mehrzahl der schlechten Bewertungen auf Metacritic für das Spiel. Nicht, wie ich es erst erwartet habe, der aktuelle exklusive Epic Store Release. Das ist ein Jahr exklusiv im Epic Store. Das führt ja gern zu Review-Bombing. Da habe ich erst gedacht, das sind wahrscheinlich wieder die wütenden Steam-Spieler. Aber dass die allermeisten negativen Kommentare beziehen sich auf die Technik.
Ja, also das mit der Party vielleicht vorneweg, das ist tatsächlich ein Problem. Es gibt noch keine Möglichkeit, direkt mit Freunden irgendwie loszustarten, was du machen musst. Also auch über verschiedene Konsolenplattformen oder verschiedene Plattformen, was du machen musst. Und da sind wir jetzt eigentlich schon, also wieder in der Vergangenheit angekommen, irgendwo in den 90ern, weiß ich nicht. Du musst, also es funktioniert, aber du musst Folgendes machen. Du musst auf irgendeine Art und Weise in Echtzeit mit deinem Mitspieler in Verbindung stehen, weiß jetzt nicht, Skype, Teamspeak, was auch immer. Und dann müsst ihr zum exakt gleichen Zeitpunkt nach einem Spiel suchen. Und dann gibt es eine Wahrscheinlichkeit, dass man bei der anderen Person in derselben Lobby, auf demselben Server landet. Und jetzt kommt der Knaller. Es funktioniert, aber es ist natürlich unglaublich umständlich. Und man braucht immer so 3 bis 10 Versuche und dann irgendwie klappt es. Aber das ist natürlich kein Zustand, das ist natürlich Quatsch. Aber das ist so die einzige Art, wie ich es momentan sehe, man sich helfen kann, mit Freunden zusammenzuspielen.
Okay, was ich auch gehört habe, ist, das Spiel, das füllt fehlende Slots mit Bots auf, ist dann aber dort auch häufig seltsam in dem Balancing. Das heißt also, es packt mal 30 Spieler in das eine Team und 10 in das andere und füllt dann mit Bots auf, worüber natürlich das 10-Spieler-Team nicht besonders glücklich ist.
Ja, und vor allem die Bots. Also genau, das habe ich auch beobachtet, was auch immer wieder passiert. Und das ist auch was halt, glaube ich, maximal frustrierend ist. Es gibt ja immer dieses Auto-Balancing zwischen den beiden Fraktionen. Und wenn du halt wirklich nach, sagen wir jetzt mal, 30 Minuten am Ende von so einer langen Map angekommen bist und meinetwegen im Gewinnerteam bist und dann wirklich auch für dich so eine Dramaturgie aufgebaut hast, du hast die letzten 30 Minuten nicht hier vorgekämpft, macht total Spaß. Und dann kommt das Auto-Balancing und packt dich in den letzten 2 Minuten ins Verliererteam plötzlich rein. Das ist mir auch schon einige Male passiert und das ist natürlich schlimm. Das ist halt einfach schlimm, genauso schlimm wie die Bots auch. Du hast schon angesprochen, die Bots sind nämlich also wesentlich schlechtere Spieler als die echten Spieler, was man auch irgendwie erwarten könnte, aber in so einem Extrem, dass es schon fast wieder zu einem Gag geworden ist, wenn man Bots im Team hat, weil die Bots werden auch von ihrer Präsentation hervorgehoben, die sehen nicht einfach aus wie die Figuren, die andere Spieler oder Spielerinnen spielen können, sondern die sehen auch aus wie so Knappen. Also die haben dann so eine Art, jetzt fehlt mir gerade das Wort, aber so wie so einen mittelalterlichen Kapuzenpulli an, so ein Topfhelm und ein Schwert Schwert in der Hand und die sehen aus wie Minions in MOBAs oder so. Also kleine Einheiten, die man weghauen kann, um Gold zu kriegen. Und das ist halt Quatsch. Da bist du schon automatisch frustriert, wenn du einfach nur siehst, die laufen jetzt in deinem Team rum. Das sind tatsächlich die Probleme. Und zum Release, auch noch das, weil du es angesprochen hast, also ich spiele das Spiel seit Release mindestens jeden zweiten Tag, weil es bei mir echt so eine Kerbe eingeschlagen hat. Zum Release war es eine frustige Sache, da hatte ich sehr viele Crashes, also sehr viel, um es mal zu quantifizieren. Ich sag mal auf drei komplett gespielte Runden kommt eine Runde, die sofort abbricht, weil die das Spiel abstürzt. Das war zum Release. Mittlerweile muss ich sagen, tatsächlich kann ich das nicht mehr bestätigen von meiner persönlichen Spielerfahrung, seit, ich sag mal, 2-3 Wochen crashfrei, also komplett crashfrei, keine Abstürze, keine Probleme.
Das wird auch der Grund sein. Also viele Leute beklagen ja, dass da versprochene Features nicht oder nicht gut implementiert sind. Einmal dieses Crossplay, zum anderen sollte es wohl auch Pferde irgendwann mal geben, aber die sind halt auch noch nicht drin, aber geplant scheinbar. So las ich es. Ich vermute mal, die sind jetzt natürlich erstmal dabei, irgendwie die technische Basis zu fixen, bevor sie sich an irgendwas anderes rantrauen.
Ja, genau. Es gab jetzt auch tatsächlich zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, ich glaube vor 2-3 Tagen, einen größeren Technik-Patch und da waren die Leute schon wieder so ein bisschen traurig, weil sie eigentlich gehofft haben, jetzt gibt's mal Content-Patches, neue Waffen-Skins vor allem. Aber da haben die Entwickler gesagt, nö, jetzt nochmal einen Patch, wo wir nochmal die Technik ordentlich auf ein starkes Pferd setzen, sage ich mal, und jetzt reiten wir als nächstes in Richtung Content-Land los.
Es gibt auch Microtransactions anscheinend, ne? Für irgendeinem Kosmetik-Krams, aber das soll nicht unterschlagen werden. Der böse Ingame-Shop ist da.
Ja, genau. Bezieht sich, man kann sich's denken, rein auf kosmetische Sachen. Man kann im Grunde alles am Ritter, an der eigenen Spielfigur verändern, vom Waffenskin bis zum Bartwuchs. Da habe ich mal geguckt, man kann diese Ingame-Währung, die heißt Kronen, also wie die mittelalterliche Währung, kann man sich kaufen, 500 Kronen für 4,99. Aber jetzt, also wirklich ganz ehrlich, du kriegst nach jeder Runde eine zweite erspielbare Währung, die Münzen. Und mit denen, also ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich mir irgendwie dachte, mein Gott, also das geht mir hier sehr langsam mit den Münzen, bis ich mir hier endlich mal ein neues Schwert kaufen kann. Ich finde, es ist in einer Balance, die einen nicht frustriert, wenn man mal was Neues sehen möchte. Du bist standardmäßig in so einer Map-Rotation drin. Nach jeder Runde kriegst du aufgelistet, wie viel Münzen du dir verdient hast. Das ist irgendwie im höheren 100er-Bereich häufig. Und dann kommst du direkt in die nächste Runde. Und zwischen den Runden hast du eh keine Möglichkeit, Anpassungen vorzunehmen mit deinen Skins. Und dann spielst du eine Weile, häufst dir das automatisch an, weil du einfach so, sagen wir mal, nachmittags Chivalry 2 spielst, dann bist du am Ende deiner Session, dann fällt dir ein, ach guck mal, ich habe jetzt hier Münzen freigeschaltet, gehst in das sogenannte Arsenal und guckst dir an, was du dir jetzt davon kaufen kannst. Und da habe ich noch nicht das Gefühl gehabt, dass mir hier irgendwie eine Karotte vor die Nase gehalten wird, die ich niemals erreichen kann. Also ich halte das für ein System, das das Spielerlebnis sowieso nicht stört, weil es rein kosmetische Items sind. Und ich fühle mich nicht irgendwie zu einem Grind ermutigt, weil ich das Gefühl habe, ich krieg schon ausreichend Münzen, um mir ab und zu mal was zu kaufen.
Ja, ich bin meistens nicht sonderlich anfällig für diesen Kram. Deswegen fällt es mir meistens auch leichter zu sagen, ja, mein Spielerlebnis war dadurch nicht beeinträchtigt. Andere Leute, die natürlich jetzt vielleicht irgendwie eine scharfe Ritterrüstung hinterherhecheln oder, keine Ahnung, wenn dann hinterher die stolzesten Rösser nur im Shop zu haben sind oder sowas, dann kann das natürlich für jemand anderen auch so wirken, dass er da sitzt und sagt, ja, die ganze Zeit kriege ich hier, ne, muss ich am Schaufensterfenster lecken und sehe die tollen Sachen, die dahinter in der Auslage sind, aber entweder ich muss hier grinden oder ich muss Geld ausgeben. Eine Sache, die mich noch interessiert, und zwar, einige Leute haben sich auch beklagt darüber, dass die Spielbalance noch nicht besonders gut ist. Insbesondere ging es auch um die Bogenschützen, wo sich auch anscheinend der Wind so ein bisschen gedreht hat. Also am Anfang hieß es, die Bogenschützen sind alle völlig wertlos und inzwischen haben anscheinend einige Spieler aber das System des Bogenschießens, die Projektile sind relativ langsam und muss deswegen, glaube ich, sehr gute antizipatorische Fähigkeiten mitbringen, um zu wissen, ich schieße den Pfeil jetzt 2 Meter vor den und dann treffe ich. Und inzwischen gibt's wohl einige Spieler, die ziemlich gut sind als Bogenschützen und jetzt lese ich dann immer mehr Beschwerden, dass die Leute sagen, diese scheiß Bogenschützen sind völlig overpowered, die sind ein Problem in der Schlacht.
Ja, das ist so ein bisschen das Risiko, was das Entwicklerteam da eingeht. Ein Spiel, das eigentlich auf Nahkampfkämpfen basiert, dann zu sagen, eine der 4 Klassen ist eine reine Fernkampfklasse. Das heißt, ich kann hier, wenn ich mir das nach und nach freispiele, wählen zwischen Bogenschützen, Armbrustschützen und Speerwerfern, also Plänklern im Grunde. Und die erscheinen mir auch, ich sag mal, wirkmächtig. Also ein guter Bogenschütze kann schon einen Teil des Schlachtfelds, also nicht dominieren, aber schon eine erhebliche Unterstützung fürs eigene Team beziehungsweise ein erhebliches Problem fürs Gegnerteam sein. Aber was ich eben auch merke immer wieder, dadurch, also die Bogenschützen, zum einen erstmal rein technisch, die Anzahl der Bogenschützen im eigenen Team ist ganz stark limitiert. Es kann immer nur ein ganz kleiner Bruchteil des eines Teams wirklich Fernkampfeinheiten spielen. Das ist schon mal eine kluge Sache. Und zum anderen, die sind halt immer das saftige Ziel für die Gegner. Also Bogenschützen, das siehst du immer wieder, wenn sobald Bogenschützen auftreten, verändert sich die Dynamik der Schlacht. Die Leute verstehen schon, im Gegensatz zu dem Helikopter in Battlefield, wo kein Mensch draufschießt, weil sie alle denken, die anderen kümmern sich drum. Die Leute verstehen immer wieder, das beobachte ich sehr, sehr gut, Bogenschützen Priorität, beginnen das Schlachtfeld zu umcirkeln, also zu umkreisen und direkt auf die Bogenschützen draufzugehen, was dann im Chat häufig für Tiraden des betroffenen Teams führt, die dann sagen, ja, das ist aber hier, so spielt man das Spiel aber nicht, dass sie immer von hinten die Bogenschützen angreift und sowas. Aber daraus ergeben sich eben valide Taktiken, weil wenn die Bogenschützen wirklich mal dann gecatcht werden von einem Ritter, keine Chance, keine Chance. Die können zwar wechseln auf eine Nahkampfwaffe, auf einen kleinen Dolch oder ein kleines Schwert, eine kleine Axt, aber keine Chance gegen einen schwergerüsteten Krieger. Und das halte ich für eine Form von Balancing, die, finde ich, klar geht. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es hier Normandie ist, da sitzt jemand mit einem MG42 im Nest und hält mich davon ab, den Belagerungsturm zu schieben. Es ist mehr ein Problem, dem man sich als Team annehmen muss. Und ich finde, das funktioniert sehr gut. Also ich glaube, ein Großteil der Menschen, die sowas dann schreiben, die kommen frisch aus einem Match raus, wo sie mal wieder aufgedeucht wurden von so einem Armbrustschützen, an den sie nicht rangekommen sind.
Alles klar, okay. Und letzte Frage, die ich hätte. Kartenangebot, das wurde, also es gibt, glaube ich, 8 Maps und man, was ich gelesen habe, ist, davon sind 3 eher kleine Maps, die eigentlich eher für Team Deathmatch geeignet seien und der Rest sind dann halt eher welche, die seien gut für dieses Objective-Based Gameplay und das Angebot sei zu dürftig, insbesondere eben durch diese gedachte Aufteilung. Sagst du ja oder sagst du nein?
Also ich muss tatsächlich sagen, den Standard, ich spiele den Mischung aus Modi-Modus, den ich da spiele, von dem ich am Anfang erzählt habe, der unterscheidet ja sowieso, also du wirst niemals in einer dieser Arena-Modi so ein Objective-Ding spielen, da wird dann immer auch der Spielmodus mitgewechselt, aber ich finde tatsächlich auch, die Anzahl der Maps, so langsam hat man es mal satt, also das sage ich sogar als jemand, der sehr lange sich faszinieren kann an diesen Karten, vor allem, weil die auch wirklich, das muss man mal sagen, die sind auch hübsch. Also da siehst du auch wirklich große Städte, du siehst Belagerungstürme, du siehst Schlossräume, das sieht wirklich, es ist ein schön anzusehendes Spiel, aber trotzdem erreichst du irgendwann den Punkt, wo du sagst, naja, jetzt bin ich hier heute Nachmittag aber schon 4-mal über diese Mauern gestürmt, so langsam reicht's. Und das ist auch das, was ich meinte, wo die Leute sagen mit diesem letzten Patch, boah, also jetzt ist es schön, dass ihr daran arbeitet, dass es technisch weiterhin gut funktioniert und noch besser funktioniert, aber wir wollen jetzt mal neuen Stoff und ich glaube, da muss jetzt auch mal bald was kommen, weil ich merke auch langsam Ermüdungserscheinung. Es ist zwar cool, von den beschriebenen Missionszielen habe ich ja schon erzählt, dass das so abwechslungsreich ist, verschiedene Stufen, dadurch werden die Karten immer ein bisschen interessant, aber man kennt es halt dann wirklich und dann denkt man sich wirklich so, ach, also ich brauche mal wieder was Neues und ich hoffe und ich glaube auch, dass jetzt im nächsten Patch, ich glaube nächsten Monat, dann neue Karten tatsächlich angeboten werden.
Jut, dann jetzt noch der Strich drunter. Ja. Epic Store kostet normalerweise 36 Euro, wenn es nicht gerade irgendeine Art Rabatt gibt. Ist es das wert?
Also für mich persönlich, ich bin sehr froh, es mir gekauft zu haben, weil dieses Spiel ein Versprechen ausspricht, das ich erstmal interessant finde, nämlich zu sagen, hey, wir werfen dich oder wir bieten dir eine Spielwelt an, die hochmittelalterlich düster, dreckig aussieht, eher wahrscheinlich Game of Thrones, also da denke ich vor allem an diese Schlacht der Bastarde, wer sich noch erinnert, sehr dreckig, sehr düster, alle kämpfen irgendwie um Überleben und das in einer in wirklich interessanten Spielwelten, das ist das Angebot, das ich sehr gerne angenommen habe, weil ich erstmal sowas wollte und dann auch positiv überrascht war, vor allem von der Atmosphäre, die in diesen Schlachten herrscht. Also ich habe mich bemüht, das hier darzustellen, du bekommst wirklich das Gefühl, in einer Massenschlacht unterwegs zu sein, wo alle irgendwie hauen und stechen und versuchen, sich irgendwie das Leben zu nehmen. Und das ist auf eine Art sehr mitreißend und auch spielmechanisch so fordernd, dass ich sagen würde, die knappen 40 Euro, die habe ich da gut angelegt. Aber wer eher so in die Richtung, also man kann es ja fast schon denken, aber ich möchte es nochmal sagen, wäre so in die Richtung von boah, belauern und Nahkampftechniken meistern und vielleicht noch irgendwelche krassen Moves lernen. Das ist selbstverständlich hier das falsche Spiel. Es gibt Spieler, die sind hier wirklich als Duellisten unterwegs, die sagen wirklich so, ich habe jetzt hier schon 1000 Stunden mit dem Langschwert geübt, ich pick mir hier einen raus und versuche den im 1-gegen-1 fertig zu machen, aber dann kommt jemand wie ich vorbei und wirft im Vorbeigehen einen Kothaufen ihm an den Kopf und dann stirbt er. Das ist eigentlich nicht das richtige Spiel für euch.
Tod durch Kothaufen.
Ja.
Ich muss gestehen, für mich ist, spricht das, hat das eine gewisse Faszination. Ja, das kann aber natürlich auch abschreckend sein. Hast du zufällig auch übrigens das Mordhau gespielt, mit dem es ab und zu verglichen wurde? Sind die sich ähnlich? Ist irgendeines davon zu bevorzugen?
Mordhau geht viel mehr in die Richtung des Duells. Auch dort hauen sich Leute sehr viel auf den Kopf, aber das Kampfsystem dort verlangt mehr von dir, dich auf Einzelkämpfe einzulassen oder auch so 1-gegen-2. Das ist technischer. Das hier ist wirklich so ein Spiel, da kannst du auch einhändig im Grunde Spaß haben. Also das ist wirklich, ich empfinde es als ein bisschen niedrigschwelliger und so ein bisschen mehr Chaos statt Finesse.
Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein mit der einzigen richtigen Schwertschätzung. Ja. Dann bitte, ja, es ist deine Schwertschätzung, du darfst verabschieden.
Ja, also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank dir, André, für die Fragen. An die Menschen da draußen, die genau diese noch haben, nämlich Fragen an mich oder das Spiel oder das Spielerlebnis, wandert doch gerne mal ins Forum von The Pod, eröffnet dort einen Thread oder sucht danach, den wird es wahrscheinlich sogar schon geben, stellt eure Fragen, ich stelle mich sehr gerne, jetzt habe ich überlegt, nee, den Witz mache ich nicht, ich stelle mich sehr gerne eure Fragezeichen und ansonsten wünsche ich euch noch eine tolle Zeit, vielleicht sehen wir uns ja draußen.
Wolltest du den Zweikampf sagen?
Nee, ich wollte was mit Inquisition machen, aber ich hab's gelassen. Alles klar. So, also, dann, tschüss, wir hören uns, wir sehen uns.